أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Es wurden Ereignisse aus dem Leben des heiligen Propheten Sassam erwähnt. In diesem Zusammenhang findet sich eine Expedition mit dem Namen die Expedition von Raleh bin Abdullah Maisi nach Fadak. Hazrat Bashir bin Sadr Zitalanho reiste im Monat Shawal im 7. Jahr nach der Hijra mit 30 Gefährten nach Fadak zu den Banu Murra. Die Banu Murra töteten alle Gefährten von Hazrat Bashir bin Sadr. Dieses Ereignis wurde bereits zuvor erwähnt. Als der heilige Prophet zusammen vom Märtyrertod der Gefährten von Hazrat Bashir bin Sa'd erfuhr, beauftragte er Hazrat Zubair bin Awam, zu dem Ort aufzubrechen, an dem die Gefährten getötet worden waren. Und er sagte ihm: Wenn Allah dir den Sieg gewährt, dann verschone keinen von ihnen. Also gemeint waren jene Feinde, die zuvor die Muslime getötet hatten. Der heilige Prophet stellte Hazrat Ghalib 200 Gefährten zur Verfügung und bereitete für sie eine Flagge. Als sich Hazrat Ghalib dem Feind näherte, entsandte er Hazrat Ulba bin Zaid mit 10 weiteren Personen als Speer zum Lager der Feinde. Diese trafen dort auf eine Gruppe, kehrten dann zurück zu Hazrat Ghalib und berichteten ihm ausführlich über ihre Beobachtungen. Hazrat Ghalib näherte sich dem Feind so weit, dass er sie mit eigenen Augen sehen konnte. Die Feinde waren friedlich eingeschlafen. In diesem Moment lobpreiste Hazrat Ghalib Allah und rief dann mit lauter Stimme: Ich rufe euch auf, Allah zu fürchten, den einen, außer dem es keinen Anbetungswürdigen gibt. Also sagt, diese Worte richtete er an seine eigenen Gefährten und nicht an den Feind. Er sagte: Ich rufe euch auf, Allah zu fürchten, den einen, außer dem es keinen Anbetungswürdigen gibt. Gehorcht mir und seid mir gegenüber nicht ungehorsam. Und widersetzt euch nicht meinen Befehlen, denn wer nicht gehorsam ist, der hat keine Meinung. In der Überlieferung werden die Worte festgehalten, dass er sagte: Seid mir gegenüber nicht ungehorsam, denn der heilige Prophet Sassam sagte: Wer meinem Befehlshaber gehorcht, der gehorcht auch mir. Und wer sich meinem Befehlshaber widersetzt, der widersetzt sich auch mir. Er sagt: Wenn ihr also mir gegenüber ungehorsam seid, dann seid ihr auch eurem Propheten Sassam gegenüber ungehorsam. Dann etablierte er unter ihnen das Mu'akhat, das Brüderschaftssystem, und sagte: O du bist nun der Bruder dieses Mannes und du bist mit jenem verbunden. Und niemand soll sich von seinem Bruder trennen. Es darf nicht geschehen, dass ich jemanden von euch frage, wo sein Bruder, also Gefährte, ist, und er mir antwortet, dass er es nicht weiß. Wenn ich das Takbir rufe, dann wiederholt es nach mir. Als der Kampf begann, umzingelten die Muslime den Feind. Hazrat Ghalib Rizitalanho rief das Takbir aus und die übrigen Gefährten stimmten mit ein. Dann zogen sie ihre Schwerter. Auch der Feind kam heraus, um sich dem Kampf zu stellen. Es kam zu einem kurzen Gefecht, in dessen Verlauf die Muslime die Feinde wie wollten töteten. Der Ruf der Muslime an diesem Tag lautete Amit, Amit. Die Muslime nahmen einige Kamele und Ziegen als Kriegsbeute mit. Jeder von ihnen erhielt 10 Kamele oder im Verhältnis 10 Ziegen für ein Kamel. Es gibt eine Expedition mit dem Namen die Expedition von Hazrat Shuja bin Wahab, die sich in Si ereignete. Diese Expedition fand im Monat Rabiul Awal im 8. Jahr nach der Hijra unter der Führung von Hazrat Shuja bin Wahab nach Si statt. Si ist ein Ort, der 5 Tagesmärsche von Medina entfernt lag, zwischen Mekka und Basra. Der Vater von Hazrat Shuja hieß Wahab bin Rabia. Hazrat Shuja gehörte unter jenen geehrten Gefährten, die bereits in der Frühzeit des Islam zum Glauben fanden. Im 6. Jahr nach dem Beginn des Prophetentums reiste er mit der 2. Gruppe der Auswanderer nach Abessinien. Nachdem jedoch das Gerücht sie erreichte, dass die Einwohner Mekkas den Islam angenommen hätten, kehrte er nach Mekka zurück. Hazrat Shuja kehrte also nach Mekka zurück. Als der heilige Prophet den Gefährten gestattete, nach Medina auszuwandern, verließ Hazrat Shuja gemeinsam mit seinem Bruder Uqba bin Wahab die Stadt Mekka und wanderte nach Medina aus. Hazrat Shuja nahm an den Schlachten von Badr, Uhud, Khandaq sowie an allen weiteren Schlachten an der Seite des heiligen Propheten zusammen teil. Er fiel im Alter von etwa 40 Jahren als Märtyrer in der Schlacht von Yamama. Die Details zu einer dieser Expeditionen werden wie folgt geschildert. Der heilige Prophet bekam vorlaufend Meldungen, dass der Stamm Banu Hawazin in der Region As-Si die Feinde des Islams unterstützte, verbündete Stämme der Muslime überfiel und sich anschließend in den Wäldern versteckte. Im Monat Rabiul Awal, im 8. Jahr nach der Hijra, setzte der heilige Prophet Hazrat Shuja, begleitet von 24 Kämpfern, zur Niederschlagung von der Banu Hawazin ein. Sie werden auch Banu Amir genannt. Hazrat Shuja und die Gruppe der Kämpfer reisten nachts und verbargen sich tagsüber, bis sie schließlich plötzlich am Morgen direkt vor den Banu Amir standen und sie angriffen. Hazrat Shuja wies seine Mitkämpfer an, sie nicht zu verfolgen. Sie fanden zahlreiche Kamele und Schafe, die sie nach Medina brachten und als Beute aufteilten. Jeder aus der Gruppe erhielt 15 Kamele. Diese Expedition dauerte 15 Tage an. Als nächstes gibt es die Erwähnung einer Expedition von Ghab bin Umair zum Ort Zal-Atla. Diese fand am 8. Rabiul Awal im 8. Jahr nach der Hijra statt. Der heilige Prophet entsandte Ghab bin Umair Ghaffari in die Gegend Zal-Atla, die im Gebiet von Syrien hinter Wadi al-Qura und Nahamutta lag. Er war 600 Meilen von Medina entfernt. Hazrat Ghab Rizitalanho wurde von 15 Gefährten begleitet. Dem heiligen Propheten war zugetragen worden, dass der Stamm Banu Quda hinter Wadi al-Qura in der Gegend Za'atla dabei war, ein großes Heer aufzustellen, um die Muslime anzugreifen. Als Hazrat Ghab in Za'atla ankam, traf er auf eine sehr große Armee. Es kam dazu, weil Hazrat Ghab sich der Gegend näherte und ein Spion des Feindes ihn erspähen konnte und sofort seinen Männern über das Vorrücken der Muslime informierte, sodass sie sich vorbereiten konnten und eine große Armee aufstellten. Die Gefährten luden sie zum Islam ein, doch sie lehnten es ab und öffneten den Angriff mit Pfeilen. Als die Gefährten des heiligen Propheten dies Verhalten sahen, kämpften sie mit großer Hingabe, bis alle den Märtyrertod starben. Bis auf einen Gefährten, der verletzt unter den Leichen lag. Er konnte sich retten und von dort entkommen. Nach einer Überlieferung war der Überlebende Ka'b bin Umair selbst. Jedenfalls steht geschrieben, dass als die Nacht kühler wurde, bestieg er sein Reittier, begab sich zum heiligen Propheten und berichtete ihm von dem Geschehen. Der heilige Prophet war tief betroffen von dieser Nachricht und er beabsichtigte dann, umgehend ein Heer zu entsenden, verschob jedoch den Plan, als er erfuhr, dass der Feind den Ort bereits verlassen hatte. Die Schlacht von Mutta. Diese Schlacht ereignete sich im Monat Jamadil Ula im 8. Jahr nach der Auswanderung, beziehungsweise im September 629 nach Christus. Mutta ist eine Siedlung, die in der Region Balqa in Syrien liegt, etwa 600 Meilen von Medina entfernt. Diese Schlacht ist auch bekannt als die Expedition Jaishul Umara, da der heilige Prophet bereits vor Aufbruch dieser Armee mehr als einen Anführer bestimmt hatte. Bezüglich den Ursachen dieser Schlacht steht, der heilige Prophet zusammen sandte Hazrat Haris bin Umair als seinen Gesandten mit einem Brief zum Gouverneur von Busra. Auf dem Weg dorthin kam in Mutta Shurabil bin Amr Ghassani auf ihn zu. Shurabil fragte ihn, wohin er geht. Er antwortete nach Syrien. Dann fragte Shurabil, bist du etwa ein Botschafter von Mohammed? Er sagte, ja, ich bin der Bote des heiligen Propheten. Shurabil wies seine Leute an, ihn zu fesseln. Danach tötete Shurabil ihn. Die Nachricht traf den heiligen Propheten zutiefst und er rief seine Gefährten zusammen, um sie über das Martyrium von Hazrat Haris bin Umair und dessen Mörder zu informieren. Das war der Auslöser für die Schlacht von Mutta. Hazrat Muslimat schrieb zu den Gründen und Hintergrund dieser Schlacht. Als der heilige Prophet von seinem Beruf der Kaaba zurückkehrte, erreichte ihn die Nachricht, dass sich christlich-arabische Stämme an der syrischen Grenze aufgestachelt von Juden und Ungläubigen auf einen Angriff auf Medina vorbereiten. Daraufhin entsandte er eine Gruppe von 15 Männern, um diesen Gerüchten nachzugehen. Als sie dort eintrafen, sahen sie, dass gerade ein Heer aufgestellt wurde. Anstatt umzukehren und den heiligen Propheten darüber zu informieren, wurden sie vom Elan der Verkündung, also des Tabligh, überwältigt, was in jener Zeit das wahre Merkmal eines Gläubigen war. Mutig begannen sie, den Menschen dort die Botschaft des Islam zu verkünden. Diejenigen, die vom Feind aufgewiegelt wurden bis dahin, dass sie die Heimat des heiligen Propheten überfallen und erobern wollten, wie würden denn solche Leute von der Lehre der Einheit Gottes überzeugt werden? Die Überbringung dieser Lehre hätte keinen Einfluss auf sie. Sobald sie, also die Muslime, anfingen, ihnen die Lehre des Islams zu überbringen, wurden sie von den feindlichen Soldaten umringt. Diese spannten ihre Bögen und ließen Pfeile auf sie regnen. Obwohl die Muslime sahen, dass ihre Botschaft mit Pfeilen statt mit Argumenten beantwortet wird, liefen sie nicht weg. Sie versuchten nicht, ihr Leben vor diesen Hunderten oder gar Tausenden Leuten zu retten. Stattdessen blieben die 15 Männer als standhafte Muslime dort vor diesem Hunderte oder Tausend Mann starken Mob stehen und ließen ihr Leben. Heute machen diese sogenannten Muslime auch dasselbe mit Ahmadis. Der Heilige Prophet wollte, dass ein Herr dorthin entsandt werden sollte, damit diejenigen bestraft werden, die diese Gräueltat begangen haben. Er hielt jedoch die Nachricht, dass das Herr, welches sich dort informiert hatte, sich aufgelöst hat. Darum beschloss der Heilige Prophet, das Vorhaben zu vertagen. Währenddessen entsandte der Heilige Prophet einen Brief an den Stammesoberhaupt, der Rassan, der durch die römische Regierung als Statthalter von Basra eingesetzt wurde. Beziehungsweise adressierte er diesen direkt an den Kaiser von Rom. Wahrscheinlich enthielt dieser Brief eine Beschwerde über das eben beschriebene Ereignis, dass manche syrische Stämme sich darauf vorbereiten, die Muslime anzugreifen und dass sie ohne Grund 15 Muslime ermordet haben. Ein Gefährte namens Al-Hadis wurde beauftragt, diesen Brief zu übermitteln. Auf dem Weg nach Syrien hielt dieser an einen Ort namens Mutta, wo er einen Anführer des Stammes Rassan antraf. Dieser hieß Sajil. Ja, also hier steht Sajil geschrieben. Er war der vom Kaiser eingesetzte Statthalter. Ich denke aber, dass es sich hier um einen Schreibfehler handelt, weil sein eigentlicher Name Shurhabil ist. Dieser fragt ihn: Wohin gehst du? Du scheinst der Bote des heiligen Propheten zusammen zu sein. Er antwortete: Ja. Daraufhin wurde er festgenommen, gefesselt und geschlagen, so sehr, bis er verstarb. In der Geschichte wurde das zwar nicht eindeutig klargestellt, aber dieses Ereignis zeigt, dass Shurhabil wohl zu den Anführern des Heers gehörte, der davor die 15 Muslime ermordet hatte. Seine Frage, ob er der Bote des heiligen Propheten ist, zeigt ganz klar, und er das auch bejahte, dass er sich davor fürchtete, dass Muhammad sich beim Kaiser beschweren kann, dass die Leute aus deiner Gegend unsere Menschen getötet haben, und er dann die Angst hatte, dass der Kaiser ihn dann die Verantwortung entnimmt. Deswegen wollte er den Boten töten, dass gar nicht die Botschaft zum Kaiser ankommt und es nicht zu einer Untersuchung kommt. Doch Allah, der Allmächtige, hat das nicht so stehen lassen. So erhielt der heilige Prophet irgendwie die Botschaft über die Ermordung von Hades, und zur Vergeltung dieses und des vorangegangenen Ereignisses bildete er ein 3000 Mann starkes Heer und entsandte es nach Syrien unter der Führung von Zaid bin Harsa, einem seiner befreiten Sklaven. Es wurde auch überliefert, wie der Heilige Prophet zu diesem Anlass die Feldherren bestimmte. Der Heilige Prophet ernannte Zaid bin Harsa zum Anführer des Heers über ein 3000 Mann starkes Heer und sagte, dass wenn Zaid in der Schlacht fallen sollte, dann soll Jafar bin Abu Talib der Heerführer sein. Und wenn auch dieser fallen sollte, dann soll Abdullah bin Rawaha der Heerführer sein. Und wenn auch dieser fallen sollte, dann sollen die Muslime jemanden beliebigen zu ihrem Heerführer bestimmen. Ein Jude namens Numan war zu diesem Zeitpunkt auch dort anwesend und sprach: O Abu Qasim, also die Juden sprachen damals den heiligen Propheten mit Abu Qasim an. Die sagten: O Abu Qasim, wenn sie wahrhaftig ein Prophet Gottes sind, dann werden diejenigen, die sie benannt haben, ob diese nun wenige sind oder viele, sie alle werden fallen. Dann sprach er: Wenn immer die Propheten der Kinder Israels jemanden zum Anführer über das Volk ernannten und entsprechen, dass wenn dieser fallen sollte, jener zum Anführer gemacht werden sollte, auch wenn sie so 100 Leute benannten, dann fielen sie alle. Danach sprach derselbe Jude zu Zaid Zitalanhum: Zaid, erstelle dein Testament. Wenn Mohammed wahrhaftig ein Prophet Gottes ist, dann wirst du nämlich nicht zurückkehren. Also Zaid antwortete ihm: Ich bezeuge, dass der heilige Prophet ein wahrer und edler Prophet ist. Zu dem Zeitpunkt, als der heilige Prophet die Feldherren bestimmte, sprach Jafar: O Prophet Allahs, mögen meine Eltern ihnen aufgeopfert sein. Ich hatte nicht erwartet, dass sie sehr zum Anführer über mich ernennen werden. Er meinte damit, dass er von einer Familie mit hohem Ansehen abstammte, wieso nicht er zum Anführer ernannt wurde. Der Heilige Prophet sprach: Geh, du weißt nichts, was besser ist. Der Heilige Prophet gab also sehr eine weiße Flagge und wies ihn an, dass sie erst am Ort des Märtyrums von Hadis die Leute zum Islam einladen sollten. Wenn sie das annehmen, so ist es gut. Ansonsten bittet Allah um Unterstützung und kämpft gegen sie. Der Heilige Prophet verabschiedete sie und gab ihnen auch eine Anweisung darüber, heißt es. Vor dem Aufbruch des muslimischen Heeres gab der Heilige Prophet noch Anweisung. 3 Meilen von Medina entfernt sammelten sich das Heer in einem Ort namens Jur. Auch der Heilige Prophet kam zum Ort Sanitul Wida, um Abschied zu nehmen und gab ihnen dabei einige Anweisungen. Dabei sagte der Heilige Prophet sallam: Ich ermahne euch zur Ehrfurcht vor Allah und zu gutem Umgang mit euren muslimischen Gefährten. Widersetzt euch im Namen Allah gegen die Leugner Allahs, betrügt nicht und veruntreut nicht. Tötet weder Säuglinge noch Frauen noch Ältere. Fällt keine frischtragende Palme noch Bäume, also jegliche Bäume, und zerstört keine Gebäude. Weiterhin sagte der Heilige Prophet zusammen zum Befehlshaber der Armee, sagt ihm, wenn du einen Götzendiener begegnest, so lade ihn zu einer der 3 Möglichkeiten ein. Was auch immer sie wählen, nimm es an und belästige sie danach nicht weiter. Lade sie zunächst ein, aus ihrer Stadt in die Stadt der Muhajirins umzuziehen. Wenn sie dies getan haben, teile ihnen mit, dass ihnen dasselbe zustehen wird, was den Muhajirin zusteht. Und dass sie dieselben Pflichten unterliegen werden, denen die Muhajirin unterliegen. Lehnen sie dies ab, so biete ihnen es an, zu den muslimischen Wüstenbewohnern zu ziehen, also jene, die in den Dörfern leben. Für sie wird denn dasselbe Urteil Allahs gelten wie für alle restlichen Muslime. Doch erhalten sie weder Anteil an der Kriegsbeute noch am kampflos erworbenen Gut, solange sie nicht an der Seite der Muslime am Dschihad teilnehmen. Sollten sie auch dies ablehnen, so verlange von ihnen die Jizya, die Kriegssteuer. Willigen sie ein, dann akzeptiere dies und belästige sie nicht danach. Doch wenn sie auch diese Option verweigern, dann bitte Allah um Hilfe und nimm den Kampf auf. Falls sie eine Festung oder Stadt belagert und ihre Bewohner von euch den Schutz Allahs und seines Gesandten verlangen, so gewährt ihnen diesen Schutz, nicht im Namen Allahs oder seines Gesandten. Also das heißt, schließt keine Verträge unter Berufung auf sie. Schließt den Schutzvertrag stattdessen in eurem eigenen Namen oder im Namen eurer Ahnen. Denn wenn ihr ein Versprechen, das ihr selbst oder im Namen eurer Ahnen gegeben habt, brecht, ist dies weniger schwerwiegend, als einen Bund zu brechen, der im Namen Allahs und seines Gesandten geschlossen wurde. Also Muslimot hat diese Begebenheit folgendermaßen aufgeführt. Der Heilige Prophet ordnete an, dass Zaid bin Harsa den Oberbefehl über die Armee führen solle. Falls er fallen sollte, würde Jafar bin Abi Talib das Kommando übernehmen. Sollte auch er getötet werden, folge Abdullah bin Rawaha. Und wenn selbst dieser sterben würde, sollten die Muslime ihn aus ihren Reihen auswählen und zum Anführer ernennen. Zu diesem Zeitpunkt saß ein Jude in der Versammlung des Heiligen Propheten. Er sagte: O Abu al-Qasim, wenn ihr wahrhaftig seid, dann werden diese 3 Männer mit Sicherheit sterben. Denn Allah erfüllt das, was aus dem Mund seiner Propheten hervorgeht. Dann sprach er Satan: Ich sage dir die Wahrheit, wenn Mohammed, der Gesandte Allahs, ein wahrer Prophet ist, wirst du nicht lebend zurückkehren. Zaid antwortete: Ob ich zurückkehre oder nicht, Mohammed ist der wahre Prophet Gottes. Am nächsten Morgen brach das Heer auf. Der Heilige Prophet und seine Gefährten begleiteten sie, um sie zu verabschieden. Im Leben des Heiligen Propheten gab es noch nie eine so große Streitmacht, die ohne seine persönliche Führung unter dem Befehl anderer muslimischen Generals für eine allgemeine Mission loszog. Der Heilige Prophet zusammen lief mit dem Herr mit und gab ihm dabei verschiedene Anweisungen auch mit. Schließlich hielt er außerhalb Medinas an jenem Ort an, wo er einst in die Stadt eingezogen war und wo die Medinenser traditionell Reisende verabschiedeten. Er stellte sich hin und sprach zu den Soldaten: Ich ermahne euch, Gott zu fürchten und dazu mit allen Muslimen, die bei euch sind, gut umzugehen. Zieht im Namen Allahs in die Schlacht und bekämpft jene, die eure und Allahs Feinde in Syrien sind. Wenn ihr in Syrien ankommt, werdet ihr auf solche Menschen treffen, die in Gebetsstätten Gottes Namen ausrufen. Stört sie auf keinste Weise, also belästigt sie nicht. Dann sagte der heilige Prophet, fügt ihnen kein Leid zu und tötet im Land des Feindes weder irgendeine Frau, noch ein Kind, noch einen Blinden, noch einen Alten und fällt keine Bäume und zerstört keine Gebäude. Nach diesen Anweisungen kehrte der heilige Prophet zurück und das islamische Heer zog nach Syrien. An einer anderen Stelle erläutert Hazrat Muslim oder Sittalanho auch über dasselbe Ereignis. Es liegt in der Weisheit Allahs, dass dieses Ereignis genauso eintrat, also dass der heilige Prophet über die Märtyrer der Heeresführer sprach. Zuallererst fiel Hazrat Sittalanho als Märtyrer. Daraufhin übernahm Hazrat Jafar das Kommando über die Armee, doch auch dieser fiel als Märtyrer. Nach ihm übernahm Hazrat Abdullah bin Rawaha das Kommando über die Armee. Schließlich wurde auch er getötet und beinahe wäre Unruhe im Heer aufgebrochen. Da ergriff Khalid bin Walid auf Antraten einiger Muslime des Banner. Allah gewährte durch ihn den Muslimen den Sieg und er brachte die Armee sicher zurück. Dieses Ereignis der Schlacht wird inshallah auch zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt. Ich möchte nun einigen Verstorbenen gedenken. Auch ein Märtyrer und einige Verstorbene. Ich werde für sie auch inshallah das Totengebet in Abwesenheit leiten. Bei dem Märtyrer handelt es sich um den Ahmadi, der letzte Woche in Karachi auf grausame Weise ermordet wurde. Herr Lega Mechima Sahab, Sohn von Chaudhry Nazir Mechima. Er wurde am 18. April getötet. Ein Mob attackierte ihn und tötete ihn auf äußerst grausame Art. Der Verstorbene war 47 Jahre alt. Die Einzelheiten zufolge ging am Tag des Vorfalls die Meldung ein, dass sich Gegner der Gemeinde in Form eines Demonstrationszuges vor der Ahmadiyya Hall versammelt hatten und dort Randale machten. Um die Lage zu prüfen wurde, also es war an einem Freitag, wurde geehrte Lake Ahmed Chimas abgeschickt. Der Märtyrer kam am Ort des Geschehens an, als die Einschreitungen noch im Gange waren. Die Gegner erkannten ihn sofort und attackierten ihn. Sie überfielen ihn, schleppten ihn ein Stück weiter bis zur Kreuzung. Dort schlugen sie auf ihn auf grausame Weise mit Ziegeln und Steinen zum Tode. Als er im Sterben lag, versuchte er in der Nähe anwesender Ladenbesitzer Wasser zu geben. Doch man hinderte sogar diese gewaltsam daran. Erst nach einer halbstündigen Verspätung nach dem Vorfall trat die Polizei am Tatort ein. Danach wurde die Leichnam ins Krankenhaus gebracht, wo sein Tod bestätigt wurde. Die Ahmadiyyat kam in die Familie des verstorbenen Märtyrers durch seinen Urgroßvater, Herr Chaudhry Hakim Ali Saab, Ochistian, also Bezirk Bagwal Nagar, der in der Zeit des ersten Khalifen die Möglichkeit hatte, das Bett abzulegen und der Ahmadiyyat beizutreten. Die Bildung des verstorbenen Märtyrers war zwar nicht sehr hoch, aber er hatte eine eigene Werkstatt eröffnet und reparierte Autos und Motorräder dort. Und das expandierte sehr, die Arbeit. Aufgrund seines guten Rufes und seiner reinen Absicht hatte er auch die Möglichkeit, verschiedene staatliche Institutionen ihrer Fahrzeuge bei ihm zu reparieren. Auch seine gesellschaftlichen Beziehungen waren sehr weitreichend. Durch die Gnade Allahs war der Märtyrer auch ein Musi gewesen. Verrichtete regelmäßig das freiwillige Tajjid-Gebet und die fünf Gebete, war stets bereit, an allen Gemeindeangelegenheiten zu dienen. Die Kinder nahm er regelmäßig zum gemeinschaftlichen Gebet mit, überprüfte auch die Einhaltung des Gebetes sowohl bei den Ahmadis, die in der Werkstatt arbeiteten, aber auch bei den Familienmitgliedern zu Hause. Trotz seiner Beschäftigung bei der Arbeit zog er stets vor, diese zu unterbrechen und das Gebet zu verrichten. Es war nicht so, dass er im Geschäft blieb. Nein, üblicherweise schenken Geschäftsleute mit solcher Beschäftigung dem Gebet wenig Aufmerksamkeit, aber er hatte niemals das Gebet versäumt. Er war sehr freundlich, ein sehr herzlicher Mensch, hegte große Liebe zu jedem, hatte eine ganz besondere Bindung zum Khilafa, schaute regelmäßig, also vor allem die Khutba auf MTA, also meine Khutba, die dort ausgestrahlt wird, auf MTA. War bereit, jederzeit am Gemeindearbeit teilzunehmen. Zwei Tage vor dem Vorfall wurde ihm sogar im Gericht von Gegnern in äußerst aggressivem Ton gedroht. Schon zuvor erhielt er Drohungen. Er hatte eine leidenschaftliche Liebe zum Heiligen Koran. Anfangs konnte er nicht gut lesen, aber auch im höheren Alter lernte er das Rezitieren des Heiligen Koran und las ihn dann regelmäßig. Auch hörte er sich Aufnahmen davon an. Seiner Werkstatt ließ er auch stets die Aufnahmen des Heiligen Koran laufen. Ein Freund von ihm hatte ihm darum gebeten, Blut zu spenden. Und der Verstorbene sagte, nach dem Freitagsgebet gehe ich und werde mein Blut spenden. Aber Allah hatte etwas anderes bestimmt und er hat den Rang des Märtyrums verliehen. Seine Ehefrau, er hatte zwei Berichten, also seine erste Ehefrau, Mariam Lake Saiba, sagte, er achtete besonders auf meine Bedürfnisse, zog die Kinder auf beste Weise groß und legte großen Wert auf die Einhaltung des Gebets. Die zweite Ehefrau sagt, er behandelte uns beide so, als wären wir Schwestern, die zusammenleben. Die weltliche Bildung war zwar gering, aber sein Allgemeinwissen war sehr hoch. Gesprächsthema von ihm waren häufig die Propheten. Auch mich erzog er in vielen Angelegenheiten. Diese zweite Ehefrau, also Farah Lake-Saiba, sagt, auch mich hat er erzogen. Meine Eltern haben mich nicht so gut erzogen, wie mein Ehemann es in den 2 Jahren nach der Ehe tat. Die Brüder des Verstorbenen berichten, unser Bruder sprach oft vom Wunsch nach dem Märtyrum und sagte, also nochmal, sie sagen, unser Bruder sprach oft vom Wunsch nach Märtyrum und sagte, diese Gnade wird nur den Auserwählten zuteil. Oft sagt er, wenn meine Zeit zur Opferung kommt, werde ich die Kugel auf der Brust fangen. Sie berichten weiter. Egal wie feindlich die Umstände waren, er sagte stets auch zu seinen Brüdern, dass man in die Moschee gehen solle und beten solle. Denn gerade jetzt ist es die Zeit, Mut zu zeigen. Sein Sohn Hiskil, der Arme ist gerade einmal 12 Jahre alt, er sagt, mein Vater wies mich an, hab keine Angst, deshalb hatte ich überhaupt keine Angst bei dem Märtyrertod meines Vaters. Also er zeigte große Tapferkeit und Mut und zeigte große Geduld. Er sagt, ich bin genauso mutig wie mein Vater und auch bereit, einen Schuss in meine Brust zu fangen. Zu seinen Hinterbliebenen zählen leben seine 2 Ehefrauen, 7 Kinder, eine Schwester, ein Bruder, die ebenfalls noch da ist. Die älteste Tochter ist 17 Jahre alt, während das jüngste Mädchen 1,5 Jahre alt ist. Basierend auf einem Traum erzählte er seiner Ehefrau, dass er einen Traum gesehen habe, in dem ein weiteres Kind angekündigt wurde. Und die zweite Ehefrau sagt, als ich den Test machte, wurde mir ebenfalls die Segnung eines weiteren Kindes durch Allah zuteil. Der Murabi aus der örtlichen Gemeinde Tosisa sagt, der Verstorbene betete das 5-malige Gebet Gemeinschaft im Gebetszentrum, verrichtete regelmäßig das Tahajjud-Gebet und die freiwilligen Gebete, war gehorsam gegenüber dem Khilafat, kümmerte sich um Arme, bemühte sich, soweit es ihm möglich war, seine Pflichten gegenüber Allah sowie den Mitmenschen zu erfüllen. Er half die Bedürftigen, die ihm spontan auf dem Weg begegneten. Wenn er eine Autopanne sah, hielt er an und half ihn. Er half den Bedürftigen mit Freude, war jemand, der beständig in seinen Tugenden war und in jeder Hinsicht selbstlose Dienste geleistet hat. Er hat vollkommen Glauben an das Wesen Gottes. Er ordnete jede seiner Arbeiten und Erfolge als Ereignis der Gunst Allahs ein. Trotz der schwierigen Umstände und Feindseligkeiten verrichtete er stets das Gebet pünktlich und gemeinschaftlich im Gebetszentrum. Er war ein sanftmütiger Mensch. Wenn ihm jemand wütend auf ihn wurde, schwieg er. Niemals pflegte er im Gegenzug zu antworten. Vielmehr lächelte er und verließ dabei die Versammlung. Genauso beschrieb ihn auch der Sekretär Mal oder der Siddur Jamaat. Sie sagen, es gab einen Fehler in unserer Buchhaltung. Irrtümlich haben wir ihm mitgeteilt, dass sein Gender teils im Rückstand befindet. Er erwiderte nicht dazu, dass es sich nicht im Rückstand befindet. Er beglich ihn, und es war eine sehr große Summe, 100.000 Rupien. Im Nachhinein informierten sie ihn, dass es ein Fehler in ihrer Buchhandlung war. Somit handelt es sich hierbei nicht um einen Rückstand, sondern um eine Überzahlung. Er sagte, das macht nichts. Das, was ich im Wege Allahs gegeben habe, werde ich nicht zurücknehmen. Er hatte vorgehabt, samt Familie ins Ausland zu ziehen. Die Vorbereitungen dafür liefen bereits. Jemand berichtet darüber. Eines Tages sagt er zu mir, wir werden ins Ausland ziehen, wo es religiöse Freiheit gibt. Ich hege den Wunsch, meinen Kindern das Asan und das Takbir mit lauter Stimme und schöner Melodie beizubringen, sodass, wenn wir dort zu Hause gemeinschaftliches Gebet verrichten, wir geordnet Asan geben können und so dann das Gebet verrichten können. Möge Allah den Rang des Shahids erhöhen und seine Familie beschützen. Möge er bald Mittel schaffen, um den Feind zu fassen. Auch heute kam eine Nachricht, in einem Dorf bei Kasul wurde ein armer Jugendlicher zum Märtyrer gemacht. Details sind noch nicht eingetroffen. Möge Allah zügig die Mittel schaffen, um diese Grausamen zu fassen. Für sie verbleibt nur noch das Gebet. Allahumma mazikum kulla mumazikin wasaikum kulla tasika. O Allah, zerschmettere sie vollständig und zermalme sie in Stücke. Des Weiteren wird überher. Amtul Musawwa Nuri Saiba berichtet. Sie war die Ehefrau von Dr. Masud Hassan Nuri Saab, verstarb vor wenigen Tagen in der Leivane Rajun. Sie war die Enkelin väterlicherseits von Mirza Sharif Ahmed Saab, die Enkelin mütterlicherseits von Amtul Hafiz Behram Saiba sowie die Tochter von Mirza Daud Ahmed Saab. Sie war durch die Gnade Allahs Musia und sie war auch meine Cousine väterlicherseits. Dr. Masud Hassan hat berichtet, Hazrat Khalifatul Masih III. Hat uns selbst vermalt. Hazur hat weder ihn gefragt noch ihre Eltern. Er fragte meinen Vater über mich, ob er mich verheiraten kann. Als der dritte Kalif zu diesem Anlass den Heiratsvorschlag Dautzab und seiner Frau gemacht hatte, baten sie um einige Tage, um das Istikhara-Gebet dafür zu beten. Doch daraufhin sagte der dritte Khalif Ramullah, ich habe bereits das Istikhara vollzogen, weiteres Istikhara ist nun nicht vonnöten, ihr sollt heiraten. Die Hochzeit fand dann statt und durch die Gnade Allahs war das Eheleben von 51 Jahren eine Beziehung von großer Liebe, Gehorsam und Freundschaft. Sie war regelmäßig in ihren Gebeten, kümmerte sich um die Armen und war gastfreundlich, hatte großes Vertrauen in Gott. Seit einigen Jahren hatte sie eine große Leidenschaft entwickelt, den Heiligen Koran in der Tiefe zu verstehen. Sie stellte oft verschiedene Gelehrten der Jamaat auch Fragen, hatte auch großes Interesse, über andere Religionen zu lesen. Dr. Sahib berichtet weiter, in der Erlangung meines Wachs und meiner Bildung spielte sie eine besondere Rolle, wenn es einen glücklichen Anlass gab oder wir einen Ausflug machen wollten. Ich jedoch einen Notfall im Krankenhaus hatte, leistete sie auch selbst Opfer und sagte, dass sie auch nicht gehen werde. Seit den letzten 3 bis 4 Jahren war sie sehr krank gewesen. Sie hielt diese Krankheit mit großer Geduld aus und brachte es nie zum Ausdruck. Ihr Sohn, Herr Khalid Nuri, Dr. Khalid Nuri, befindet sich in den Vereinigten Staaten, besucht auch das Fazil-Umr-Krankenhaus im Rahmen des Fakfarsi. Er sagt: Meine Mutter war eine aufrichtige Dienerin der Jamaat, hegte unbegrenzte Liebe und Hingabe zum Khilafat. Sie verwickelte sich nie in eitlen Beschäftigungen wie Lästerei oder ähnliches, hat den Heiligen Koran mit voller Bedeutung und Verständnis gelesen. Las ebenfalls die Bücher des verheißenen Messias, das Buch Taskira, las sie mit großer Aufmerksamkeit und behielt es stets bei sich. Sie hatte auch eine große Leidenschaft, historische Artefakte zu sammeln. Sie tauschte sich mit Kuratoren und Forschern von Museen auch darüber aus. In dieser Leidenschaft hatte sie auch mich eingebunden. In der Umgebung von Rabwa, insbesondere beim Fluss und den Bergen, hatte sie einige Dinge beobachtet, gesucht und ausbuddeln lassen. Als sie nach London kam, redete sie mit mir darüber und zeigte mir auch einige Sachen davon. Ihr Sohn schreibt weiter: Sie unterstützte finanziell ausgiebig bei den Hochzeiten der Familien, die wenig finanzielle Mittel hatten. Kümmerte sich um alle Angestellten und Kindern, Mädchen lehrte sie den Heiligen Koran. Sie stellte sicher, dass alle ihre Bedürfnisse erfüllt wurden. Wenn sie auf Menschen traf, trug sie stets ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Ihre Tochter Mubarka sagt: Unsere Mutter hatte große Freude am Lesen, sei es die Bücher des Verheißenen Messias oder Lektüren über das Christentum oder Hinduismus. Sie las sich in verschiedene Themen ein, dadurch hatte sie viel Wissen erworben. Sie respektierte Waqfe Zindagi sehr, unterstützte auch meinen Vater sehr. Nach der Pensionierung widmete Dr. Saib sein Leben dem Glauben und sie begleitete ihn, obwohl er auch nach der Pensionierung einen aus weltlicher Sicht sehr lukrativen Job hätte annehmen können. Sie sagt, auch die Nicht-Ahmadi-Verwandten meines Vaters kamen zur Beileidsbekundung und sagten, dass meine Mutter die Verwandtschaft verbunden hielt und zu allen Kontakt pflegte. Auch mir gab sie den Rat, die Angelegenheiten meiner Verwandtschaft mit niemandem Außenstehenden zu teilen. Stattdessen sollte ich dem Khalifen der Zeit alles schreiben, was ich sagen wolle. Und wenn der Khalif der Zeit mich danach recht leiten sollte, dann sollte ich dieser Rechtleitung auf jeden Fall Folge leisten. Sie pflegt auch zu sagen, dass ich meine Zeit nicht an Streitigkeiten vergeuden soll. Herr Jalal Ahmed Khan, der Chauffeur des Dayat-Hart-Instituts, schreibt: Sie war eine sehr fromme und gutmütige Dame, die sich sehr um arme Frauen sorgte. Während Reisen kümmerte sie sich immer um uns und ließ uns eine CD mit der Übersetzung des Heiligen Koran abspielen. Und das hörte sie der gesamte Fahrt. Weiter sagt er: Sie hat sich sehr um meine Kinder gekümmert. Als wir in große Städte fuhren, kannte sie viele Ladenbesitzer. Vor allem in den Städten Bindi und Islamabad, hier reiste sie öfters hin. Die dortigen Ladenbesitzer kannten sie und fragten, wieso sie in langer Zeit nicht vorbeigekommen war. Oder anfangs fragten sie sich. Und sie erklärte ihnen: Wir sind nun nach Rabwa gezogen, wo das Krankenhaus der Jamaat ist, und mein arbeitet dort nun. Also er sagt, dass sie das immer ohne Furcht erzählte. Doch wir wurden dadurch immer besorgt. Möge Allah ihr gnädig sein. Die nächste Erwähnung handelt vom ehrenwerten Herr Hassan Sanau Abu Bakr. Er war ein lokaler Missionar in Burkina Faso und ist in den vergangenen Tagen im Alter von 63 Jahren verstorben in der Livanelle Radion. Im heiligen Monat Ramazan hielt er täglich auf der Sprache Diallo das Dars zur Koran. Dies Dars wurde auf Radio Islamic Ahmadiyya auch ausgestrahlt. Einen Tag vor seinem Tod, also am 22. März, hielt er auch ein Dars ab. Seine Grundbildung erhielt er in Bobo Dioulasso, das ist eine Stadt in Burkina Faso. Für die weitere Bildung ging er dann nach Mauretanien. Nach seiner Bildung dort ging er an die Azhar-Universität in Ägypten. Dort erlangte er die beste Ausbildung der arabischen Sprache und lernte das gesprochene Arabisch auf einem exzellenten Niveau und beherrschte danach die arabische Sprache sehr gut. Nach seiner Rückkehr von Al-Azhar ließ er sich an der Elfenbeinküste nieder und gründete hier eine Schule, Madrasa, an dieser unzählige Schüler studierten. Er war noch nicht Ahmadi geworden, doch aufgrund seiner leidenschaftlichen Sprechweise und vorzüglichen Rhetorik wurde er in der Elfenbeinküste sehr berühmt. Als die Ahmadi-Mubalerin dort ging, um das Tabligh zu machen, haben die Gegner Herr Abu Bakr Saab als Gegner geschickt. Er war sehr stolz auf seine Wortgewandtheit, sagte selbst, die Diskussion fing an. Also es war wie ein Wettstreit. An diesem Tag trug ich ein prächtiges Außengewand. Ich kam stolzierend, denkend, dass ich heute die Ahmadis besiegen werde und dadurch sehr bekannt und berühmt werde. Doch Allah hatte ihm Güte reingelegt und er hat schnell erkannt, dass die Wahrheit auf Seiten der Ahmadis ist und sie die richtigen Argumente haben. Ihm wurde das Buch Qawlus Sari gegeben. Nach der Lektüre erhielt er Diskussion mit Missionaren der Jamaat von Abidjan, Herr Abdurrahman Qunada. Der Allah leitete ihn auf den rechten Weg und schnell nahm er mit Tapferkeit die Ahmadiyyat an. Er legte das treue Gelübde 1986 ab und zu dem Zeitpunkt war er gerade einmal sehr jung, 25 oder 26 Jahre alt. Nach dem Bert hatte er seine Schule und seinen Lebensstil aufgegeben. Zu den Zeiten gab es in den Elfenbeinküsten für Ahmadi-Schüler einen Kurs. Er nahm daran teil und widmete sein Leben der Jamaat als Waqfi Zindagi, wurde zu einem herausragenden Muballigh der Jamaat. In seiner Muttersprache Diola war er sehr auf Reden, konnte er sehr viele Reden halten. Mit lauter Stimme und hervorragender Redensart konnte er schnell die Zuhörer von sich überzeugen. Shahid Saabs Rede fand 1990 in Burkina Faso statt. Er hatte die Genehmigung für den Besuch von Herr Abu Bakr Sanogo Saheb aus der Elfenbeinküste auch schon eingeholt. Er nahm an dem Dschihad des Tabligh teil und sehr schnell konnte er in der Region, wo Diola gesprochen wurde, Erfolge erzielen. Durch die Tabligh-Bemühungen konnten viele neue Standorte der Jamaat gegründet werden. 1999 wurde er nach Dodi in einer Region von Burkina Faso, wo auch einige unserer Mitglieder zu Märtyrern wurden, geschickt. Auch in dieser Region wurde Arabisch gesprochen. Die Gelehrten dieser Region versuchten mit ihren arabischen Sprachkenntnissen die Leute zu überzeugen. Er hatte hier viele Debatten mit diesen Gelehrten, bei denen sie verloren. Er machte in weiten ländlichen Regionen Tabligh, ging so weit, dass viele Nicht-Ahmadi-Gelehrte sich nicht mehr vor ihm trauten und keine Debatten wollten. So wurde er als angesehener Gelehrter sehr berühmt und viele neue Gemeinden konnten dadurch regional auch gegründet werden. 1991 traf er auch Herr Ibrahim Shahid und seine Freunde, die schnell das Bett ablegten. Und 2023 als leuchtende Sterne in die Geschichte der Jamaat Ahmadiyya eingegangen sind und den Märtyrertod starben. 2002 in Burkina Faso wurde der erste Jamaat-Radiosender weltweit etabliert, wo Herr Abu Bakr Saib der erste Redner war. Er war ein überwältigender Dalilah. Durch sein Tabligh erreichte die Botschaft der Jamaat Ahmadiyya hunderttausende Menschen und tausende traten auch der Gemeinde bei. Viele Jahre diente er in der Nationalen Majlisa Amla. Zum Zeitpunkt seines Todes war er zuständig für die Abteilung Rishtanata. Im Jahr 2012 wurde er in Sikasso, der Stadt von Mali, stationiert. Hier bekam er die Möglichkeit, viele Dienste zu erbringen. 2019, als in Bogo Gelasso die Gegner der Gemeinde dieser Schaden zufügen wollten, schrieb ich ihn an, er solle zurück nach Bobo Dilasso stationiert werden, wo er auch als Sadr Jamaat ausgewählt wurde, wo er auch mit viel Mut, Weisheit und Mühe und Dua dem bestehenden Unheil auch ein Ende setzte. Und die Leute machten nochmal das Bett. Der denn hinterblieben sind seine Mutter, Frau, Bruder, drei Kinder und Enkelkinder. Seine Frau berichtet, dass er immer bereit war, dem Islam zu dienen. Trotz seines schlechten Gesundheitszustands gab er die Jamaat-Veranstaltungen und Tabligh-Veranstaltungen immer den Vorrang. Manchmal sagte ich ihm, dass es ihm nicht gut geht und er sich ein wenig ausruhen sollte. Auch wenn er antwortete, dass ich mein Leben geopfert habe und bis zum letzten Atemzug dem Glauben dienen werde. Es erläutert, dass es seit der Hochzeit keinen Tag gibt, an dem er gesagt habe, dass ich wegen meiner Krankheit nicht das Tahajjud-Gebet verrichten kann. Ich habe gesehen, dass er jedem, der ein Anliegen sowohl in der Gemeinde als auch im Glauben hat, sofort geholfen hat. Selbst wenn er später krank wurde, behandelte jeden verwandten Nachbarn sehr freundlich, wenn sie ihm begegneten. Er begegnete jedem mit Liebe, war ein großer Liebhaber des Heiligen Koran, des Heiligen Propheten zu sallam. Dies ist das Vorbild eines Waqfe Zindagi und eines Murabbis, an dem sich auch unsere Murabbiyan orientieren sollten. Möge Allah, der Allmächtige, der Gemeinde weiterhin Mitglieder mit diesem Geist des Waqf segnen. Die Scheidzab, der mir der Gemeinde Burkina Faso schreibt, dass er sehr bemüht die Tabligh-Arbeit leistete und sehr viel leistete. Er hatte stets ein lächelndes Gesicht, fundierte Argumente und Sachen wissen, war stets bemüht, einen hohen Standard am Dienst zu etablieren. Der lokale Mubballigh, Herr Barak al-Hassan, sagt, dass der Lehrer Abu Bakr ein wahrer Liebhaber des Heiligen Propheten zusammen war. Eines Tages, als er die Interpretation der Verse 38 der Surah Al-Ahzab erklärte und die unbegründeten Aussagen der nicht-ahmdiden Maulvis zur Frage der Heirat des Heiligen Propheten mit Hazrat Zainab erwähnte, traten ihm Tränen in die Augen, dass wie diese Leute ihre unwissenden und vulgären Aussagen dem Gesandten des Universums zugeschrieben haben. Wenn diese Leute auch so reden, ist es keine Blasphemie. Aber wenn ein Ahmadi Respekt erweist, so ist es in ihren Augen Blasphemie. Auch wenn sie nur den Namen nennen, ist es Blasphemie. Dann wird gesagt, dass er beim Besuch stets das Tahajjud-Gebet verrichtete, war sehr loyal gegenüber dem Khilafat. Wenn jemand gegen das System der Jamaat sprach, so verteidigte er das Nizam-e Jamaat wie ein bloßes Schwert. Er hegte nie Groll oder Hass gegenüber ihm jemanden. Möge Allah, der Allmächtige, seine Ränge erhöhen und seinen Kindern die Möglichkeit geben, seine guten Taten fortzuführen und sie die Erben seiner Gebete zu machen. Amen.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر